Mir geht's gerade psychisch nicht so gut.
Lach doch mal wieder.
Du spinnst doch, du Psycho.
Du hast doch keine Probleme. Du bist einfach nur faul.
Du bist selbst schuld. Selber schuld.
Du bist doch geisteskrank.
Stopp!
Hi, ich bin Nadine.
Und ich bin Julia.
Wir möchten euch recht herzlich willkommen heißen zu unserer Podcast-Episode mit der Thematik Stigmatisierung psychischer Erkrankungen.
Ja, warum haben wir uns denn für das Thema entschieden?
Das ist eine gute Frage, Julia. Wir haben uns relativ schnell und intuitiv hatten wir den gleichen Gedankengang und mussten irgendwie gar nicht großartig überlegen, was für ein Thema wir nehmen. Wir beide studieren Psychologie und arbeiten beide am besten Lehrstuhl an der Sektion Public Mental Health bzw. in der Arbeitsgruppe Suizidprävention. Und diese beschäftigen sich in der Forschung unter anderem mit der Stigmatisierung psychischer Erkrankungen sowie auch mit dem Suizidstigma. Und ja, so was tatsächlich naheliegend. Und wir haben uns deswegen relativ schnell für das Thema entschieden, weil es wichtig ist, weil zu wenig darüber gesprochen wird. Und ja, es ist nicht nur einfach Interesse, sondern auch aus unserer persönlichen und Geschichte und Erfahrung einfach eine Herzensangelegenheit. Wir versuchen so zumindest etwas dazu beizutragen, dass Stigmatisierung abgebaut wird.
Ja, das waren schon ziemlich gute Gründe, warum wir uns für das Thema entschieden haben. Und wir haben beide zusammen einen bunten Blumenstrauß an psychischen Problemen. Deswegen ist es für uns eine Herzensangelegenheit, dass wir offen und ehrlich über das Thema sprechen.
Und wir kennen natürlich auch zwei tolle ExpertInnen, eben für Stigmatisierung psychischer Erkrankungen und Suizidstigma.
Genau genommen sind es unsere Chefs an der Abteilung. Und diese zwei Experten haben wir auch für Interviews gewinnen können. Zum einen ist das Professor Dr. Nicolas Rüsch und Juniorprofessorin Dr. Nathalie Oechsle.
Ja, liebe Julia, was erwartet denn unsere Zuhörerinnen in diesem Podcast?
In der ersten Folge bringen wir euch den Begriff Stigmatisierung näher und erklären, was das überhaupt bedeutet. Danach folgen die Interviews mit Nicolas und Nathalie. Im zweiten Teil wird es dann etwas persönlicher. Zuerst erzählen wir beide etwas über die Erfahrungen, die wir schon mit Stigmatisierung gemacht haben. Und anschließend haben wir eine Betroffene eingeladen, die ihre Erlebnisse mit uns teilt.
Okay, das klingt sehr spannend.
Genau.
Schön, dass du da bist und dich auch dazu bereit erklärt hast, mit uns das Interview zu machen.
Ich habe mir keine Wahl gelassen.
Das wird geschnitten.
Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Nicolas Rüsch. Ich bin seit gut 10 Jahren in Ulm. War davor an verschiedenen Stationen im Ausland. Bin bei Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie klinisch tätig in Günzburg, bin sonst im Bereich der Forschung in Ulm in der Parkstraße aktiv zu Themen wie Stigma und Ausgrenzung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, auch so Aspekten wie Arbeit, Arbeitslosigkeit, Behandlungsteilnahme.
Wie bist du denn zu dem Forschungsschwerpunkt gekommen?
Ja, das ist zum Teil, wie so oft, einer der berühmten Zufälle gewesen. Ich war am Ende meines Medizinstudiums im praktischen Jahr für 8 Wochen in Chicago bei Pat Corrigan. Damals nicht, weil er Stigmaforschung machte, sondern weil er sich mit kognitiver Funktion bei Menschen mit Schizophrenie beschäftigt hat, was mich auch damals in meiner Doktorarbeit beschäftigt hat. Und als ich dort war, das war im Jahr 2000, war er gerade dabei, in die Stigmaforschung zu wechseln. Und wir haben uns angefreundet und so, das war einer dieser Zufälle. Und ansonsten inhaltlich hat mich beschäftigt, dass ich dann in meiner klinischen Ausbildung gesehen habe, dass die Medizin und Psychotherapie viel für Symptombekämpfung und so weiter tut, was ja auch gut ist, aber sich wenig mit den sozialen Folgen der Erkrankung beschäftigt. Und eine der sozialen Folgen ist eben Stigmatisierung.
Wenn du jetzt einem Laien erklären würdest, was ist denn Stigmatisierung oder auch spezifisch dann Stigmatisierung psychischer Erkrankungen?
Stigmatisierung bedeutet kurz gesagt, dass Menschen mit psychischer Erkrankung pauschal aufgrund von Vorurteilen betrachtet und behandelt werden und nicht mehr als einzelne Personen mit all ihren Facetten.
Ja, was motiviert dich denn bei deiner täglichen Arbeit?
Okay, also in der Klinik arbeite ich gerne, weil ich das mag, mit Menschen, die gerade in der Krise sind, zu arbeiten und zu versuchen, denen zu helfen. Nicht, dass es immer gelingt, aber ja, wir können es zumindest versuchen und manchen können wir schon helfen. In der Forschung motiviert mich eben, also viele Betroffene sagen, dass Stigma und Diskriminierung ein größeres Problem für sie sind als die Erkrankten selber.
Mhm.
Da gibt es eben nicht so viel dagegen, also es gibt nicht so viel, was ihnen hilft.
Wie zeigt sich denn Stigmatisierung beispielsweise?
Also unsichtbar, aber gravierend, das ist häufig ein Statusverlust. Also viele Menschen fürchten, dass ihr Status sinkt, wenn sie als krank etikettiert sind. Hinzu kommen soziale Distanzierung im sozialen Umfeld, also zum Beispiel Freunde, Familie, Nachbarn, Die Leute grüßen nicht mehr, die Leute vermeiden irgendwie gemeinsame Begegnungen oder Treffen oder so. Dann gibt es diese großen Bereiche Arbeit, Gesundheitssystem, auch Ärzte und alle möglichen anderen im Gesundheitssystem tätigen können, Vorurteile haben. Viele haben leider Vorurteile, also Psychiater haben auch nicht weniger Vorurteile als die allgemeine Bevölkerung leider. Im Bereich Wohnen gibt es Probleme, gerade für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. In den Medien werden immer wieder Vorurteile transportiert. Und dann gibt es natürlich auch die sogenannte strukturelle Diskriminierung, also dass wir viele Bereiche der Gesellschaft haben, in denen die Regeln und Abläufe einfach so sind, dass die Betroffenen schlechter wegkommen. Also zum Beispiel gibt es in Deutschland, was ich skandalös finde, viel zu wenig gute Versorgung im ambulanten Bereich für Menschen mit schweren Erkrankungen. Also wenn ich jetzt eine Doppeldiagnose habe, Psychose und Sucht, und lebe irgendwo auf dem Land, dann werde ich kaum einen guten Therapeuten oder jemand haben, der mich behandeln will. Egal mit was, Wartezeiten von 6 Monaten bei einer schweren Erkrankung. Und das ist ja ein Unding. Ne?
Ist Stigmatisierung denn häufig? Also ist das ein großes Problem
tatsächlich? Also häufig kann man natürlich schlecht zählen, so 6 von 10 oder so. Aber es gibt Umfragen, die zeigen, dass die in der Öffentlichkeit die Vorurteile gegenüber Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, also zum Beispiel Schizophrenie, bipolare Störung, Sucht und so, sich nicht verbessert haben in den letzten Jahrzehnten, sondern auf ziemlich hohem Niveau bleiben. Und es gibt eine gewisse Verbesserung wohl in den letzten 10 Jahren in Bezug auf leichtere und häufigere Erkrankungen, also zum Beispiel Angststörungen, leichtere Depressionen.
Das heißt, es gibt tatsächlich einen Unterschied, Grad der Stigmatisierung in unterschiedlichen psychischen Erkrankungen?
Ja, genau. Vieles Stigmatisierungsprozess ist diagnoseunabhängig. Denn wenn der Nachbar denkt, der war in der Klapse, der spinnt, mit dem rede ich nicht mehr, dann sagt er das, weil er weiß, der war in der Psychiatrie, der Nachbar, ohne jetzt die Diagnose zu kennen. Mhm. Und ob der jetzt wegen einer Angststörung dort war oder wegen Schizophrenie, ist dem Nachbarn wurscht. Aber wenn die Diagnose bekannt ist, und es ist sie ja häufig, dann gibt es schon Unterschiede. Also Menschen mit Suchterkrankungen und Schizophrenie sind heftiger Vorurteilen ausgesetzt als zum Beispiel Menschen mit einer Angststörung.
Wir haben in einem anderen Interview den Begriff Selbststigmatisierung aufgegriffen. Würdest du das noch erklären oder was kann man darunter verstehen? Und ist es häufig, dass Betroffene sich selbst stigmatisieren?
Ja, also Selbststigma bedeutet, dass ich, wenn ich eine psychische Erkrankung habe, die Vorurteile gegen mich und meine Gruppe natürlich kenne. Ich bin ja auch in der Gesellschaft aufgewachsen. Und wenn ich diesen Vorurteilen dann zustimme und sie gegen mich wende, zum Beispiel wenn ich sage, ja, ich bin psychisch krank, deshalb muss ich blöd sein oder inkompetent oder faul oder so, dann spricht man von selbst. Die Häufigkeit, ja, das hängt immer davon ab, wo man die Grenze setzt, aber so Studien schätzen das so auf ein Drittel bis die Hälfte der Leute, die schon unter Selbststigma leiden. Häufig auch mit Scham verbunden, also die Scham über die eigene psychische Erkrankung, man fällt Hilfe suchen. Schwerer.
Was können denn Nicht-Betroffene tun, um Betroffene von Stigmatisierung zu unterstützen?
Ja, zuerst mal sie als Menschen behandeln und nicht als Diagnoseträger. Mhm. Also nicht sagen, oh, da ist der Schizophrene, sondern da ist halt der Klaus und der hat einen Hund. Eine Frau und ein Kind hat halt auch noch eine bipolare.
Jetzt gibt es ja das Projekt In Würde zu sich stehen. Würdest du kurz ein paar Wörter zu dem Projekt sagen?
In Würde zu sich stehen ist ein von Peers, also von Betroffenen selbst geleitetes Gruppenprogramm, das Menschen unterstützt bei der oft kniffligen Entscheidung, ob und wie sie anderen von ihrer Erkrankung erzählen. Das ist oft nicht leicht, die Entscheidung, denn Offenlegung kann Chancen bieten, zum Beispiel soziale Unterstützung durch andere, aber auch Risiken, zum Beispiel, dass andere dann Vorurteile äußern. Deshalb kann man nicht pauschal sagen, legen Sie offen, legen Sie nicht offen, sondern das muss jeder für sich entscheiden. Aber die Entscheidung ist nicht unlösbar, sondern man kann Leute unterstützen, zum Beispiel durch Austausch in der Gruppe. Und dieses Programm unterstützt Menschen strukturiert bei der Abwägung, sodass sie dann gut überlegt für sich entscheiden können, was sie tun. Vor- und Nachteile der Offenlegung abwägen, die Frage, wie vielen sie es sagen, wer geeignet ist als Adressat und wenn ja, wem sie das erzählen und was sie erzählen.
Also würdest du sagen, dass Offenlegung Stigmatisierung abbauen kann?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, das hängt von der Stigmaform ab. Es kann, wenn es gelingt und wenn es für die Person eine stimmige Entscheidung ist und das Umfeld nicht sehr vorurteilsbeladen ist, Selbststigma abbauen. Dafür sprechen die Daten. Es kann vermutlich auch, aber dafür haben wir jetzt in Bezug auf IWS wenig Daten, wenn das Gespräch über die eigene psychische Erkrankung in Anführungszeichen normaler wird, die Vorurteile abbauen. Dass es Stigma überhaupt gibt, ist ja absurd, wenn man sich die Prävalenzraten anguckt. Also wir haben ja Prävalenzen von 30% oder was in der Bevölkerung. Es müsste ja völlig normal sein zu sagen, hey, ich habe jetzt eine Depression oder so.
Deiner Einschätzung nach kann Social Media dabei helfen, Stigmatisierung abzubauen?
Depends. Es gibt Profis, die sagen, Social Media sind ganz schlimm, weil die Leute sich da outen und dann irgendwie Benachteiligung erleiden und so. Ich bin da zurückhaltend. Also es gibt Leute, für die das sehr gut ist, die da gute Erfahrungen machen. Man kann ja auch anonym irgendwas, kann ja sich auch Mickey Mouse nennen und von sich erzählen. Und dann gibt es viele Formen von auch korrektem Informationsaustausch und sozialer Unterstützung. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel korrekte Videos, YouTube oder was, dann häufiger geteilt werden und dass falsche Informationen dann auch durch Kommentare berichtigt werden. Also ich glaube, da ist eine gewisse Chance. Aber natürlich gibt es auch Leute, die damit ganz, ganz schlechte Erfahrungen machen, weil natürlich auch der Informationsaustausch dann oft außer Kontrolle geraten kann. Ja? Also wenn ich als 16-Jährige nach 4 Monaten aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie komme und dann während des Aufenthaltes irgendwas in Facebook gepostet habe, dann kann ich das zwar wieder löschen, aber wenn irgendjemand meinen Eintrag kopiert hat und weiter verschickt, dann ist es außer Kontrolle. Also da ist es gerade bei Jugendlichen wahrscheinlich, ja, müssen sich schon gut überlegen, was sie machen.
Also birgt Chancen, aber und auch Risiken. Risiken. Ja.
Und generell, was sollte gemacht werden, was kann gemacht werden in der Anti-Stigma-Arbeit? Wie kann Stigmatisierung abgebaut werden?
Das muss man wieder unterscheiden aus Stigmaform. Also im öffentlichen Bereich ist, glaube ich, die wirksamste Strategie Kontakt. Das heißt, dass die Zielgruppe, also es ist nicht die Allgemeinbevölkerung, sondern sinnvollerweise eine bestimmte Zielgruppe, zum Beispiel Arbeitgeber in Ulm oder, also es sind Leute, die eine wichtige Funktion haben für Menschen mit psychischen Erkrankungen, dass die in kleinen Gruppen, so seminarartig oder workshopartig mit Betroffenen, denen es gut geht, zusammenkommen. Und dann erzählen die Betroffenen von sich, vielleicht arbeitet man gemeinsam was. Und diese kooperative, positive Atmosphäre, auch ein menschlicher Austausch natürlich, die ist nachweislich die am besten wirksamste Methode, um die Einstellung von Teilgruppen der Öffentlichkeit zu verbessern. Selbststigma, das ist nicht so leicht. Da ist ein Ansatz eben in Würde zu sich stehen. Das ist wahrscheinlich eines der am besten gerade belegten Programme dafür. Meta-Analysen zeigen auch, dass Selbststigma da abgebaut werden kann. Kulturelle Diskriminierung, da geht es mehr um den politischen Bereich, dass man einfach Regeln und Ressourcenverteilung, Gesundheitssystem, Sozialsystem und so weiter so steuert, dass Betroffene nicht mehr systematisch gemacht wird.
Mit welchen Hürden wurdest du bisher konfrontiert in deiner Anti-Stigma-Arbeit?
Da gibt es verschiedene. Also wie ist es wie so oft, es gibt Leute, die sagen, da ist gar kein Problem. Also es gibt Leute, die sagen, das war mal, Stigma ist doch gar kein Thema mehr. Diese Behauptung ist nicht von den Daten gestützt. Es gibt gute Daten, die zeigen, dass es nach wie vor ein Problem ist, dass sich nur bei Angst, Depression ein bisschen was lockert. Aber auch da noch Vorurteile herrschen. Also es gibt kein Problem, das ist die Hürde 1. Hürde 2, gerade auch so im Forschungsbereich und unter Medizinern, ist, dass viele psychische Erkrankungen als neurobiologisches Problem sehen, was die Arbeit gegen Stigma auch schwer macht. Erstens, weil neurobiologische Krankheitsmodelle Stigma verschlimmern. Betroffene werden dann irgendwie als defekt oder andere Spezies oder so gesehen. Zweitens, weil man dann halt nur auf die biologischen Faktoren, die es natürlich gibt, baut, aber nicht auf die sozialen. Dann gibt es gerade auch im Profis- und Gesundheitssystem gibt es Vorbehalte, sich mit dem Thema zu beschäftigen häufig, weil die Meinung herrscht, ja, wir haben noch keine Vorurteile und so. Also ich glaube, das hängt auch nicht alles mit Stigma zusammen. Das ist oft so ein Dilemma. Aber wenn man da was tun will, dann hat man das Problem, manchmal in der Kirche zu predigen. Also die Leute, die dann kommen zu irgendwelchen Arten von Programmen oder Initiativen, die haben ja eh schon eine gewisse Offenheit, aber man erreicht häufig die nicht, die eben wenig Interesse haben. Deshalb ist diese Kontaktarbeit, die ich vorher erwähnt, die gut war, wenn es einfach Teil des Jobs ist, wenn der Vorgesetzte der Polizeibehörde sagt, ja, wir haben hier eine super Sache, jede Polizeiwache kommt jetzt mal zusammen, irgendwann zu verschiedenen Terminen, in der Mittagspause eine Stunde für einen Workshop, dann kommen eben alle, hoffentlich, also zumindest wahrscheinlich viele, oder wenn es in der Schule Schulstoff wird, ja, dann wird es Schulstoff und dann kommen einfach alle. Auch wenn jemand sagt, ich will mit den Verrückten nichts zu tun haben, dann ist halt Schulstoff und mein Gott, da muss ich es mir halt anhören. Und vielleicht gehe ich dann aus der Stunde raus und dann habe ich doch was mitbekommen, was mich bewegt.
Mir ist gerade kurz noch eine Frage gekommen, und zwar würdest du Stigmatisierung, also die inneren Prozesse, die da in uns ablaufen, eher als bewusst oder unbewusst beschreiben?
Wahrscheinlich beides. Also es gibt so diese automatischen oder auch impliziten Reaktionen, die sehr, sehr rasch ablaufen. Mhm. Das sind also Assoziationen einfach von zum Beispiel Begriffen wie Schizophrenie und Gefahr oder so. Und die sind gerade im spontanen, auch nonverbalen Verhalten sehr wichtig. Und dann gibt es eben diese Stereotypen, das sind ja mehr so Denkaussagen. Jemand ist halt faul, weil und so, weil er psychisch krank ist. Und ich glaube, das spielt ineinander. Ja.
Wenn du es runterbrechen würdest oder könntest, was wäre so ein essentieller nächster Schritt in der Anti-Stigma-Arbeit?
Oder gibt es ein paar? Also da spreche ich jetzt sicher mit meiner Forscherbrille, aber wir brauchen mehr Evaluation von Programmen, denn das ist alles gut gemeint, aber wir wissen nicht, ob das alles hilft. Beispiel sind Anti-Sigma-Programme, die noch nicht allzu langer Zeit gab es die noch, dass man gesagt hat, das sind doch nur Gehirnerkrankungen. Mit der guten Meinung, sicher auch ein bisschen eigennützig, von biologisch orientierten Psychiatern, die gesagt haben, ja, wenn die Leute es verstehen, das ist wie Diabetes oder so, dann gibt es keine Vorurteile mehr. Und das ist totaler Käse. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Kriegt man halt erst raus durch Evaluation. Also das ist ein Stichpunkt. Der nächste ist die führende Rolle von Peers. Also es gab immer wieder Psychiater, die sich vorne hingestellt haben und gesagt, ich leite die Anti-Stigma-Kampagne und das ist auch Käse, bringt nichts. Ich würde auch als weißer Mann nicht eine Anti-Rassismus-Kampagne führen. Ich würde mithelfen, hoffentlich, aber nicht sagen, ich führe das, weil ich einfach nicht betroffen bin, ich kann dafür nicht sprechen. Genau, also das ist wichtig, die führende Rolle von Peers und dann vielleicht auch ein verstärkter Blick auf strukturelle Diskriminierung. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen unterbelichtet, weil viele begreifen Stigma immer noch als so ein 1-zu-1-Problem. Also der eine Arbeitgeber mit dem einen Beschäftigten und so. Natürlich ist es ein Problem, aber das ist häufig eingebettet in eben Regeln und Prozesse. Und dann ist das, was man englisch so schön Mental Health in All Policies bezeichnet. Also das Bewusstsein dafür, dass psychische Gesundheit ein Thema ist in allen Bereichen, nicht nur im Gesundheitssystem. Das Verteidigungsministerium hat ein Problem mit psychisch erkrankten Soldaten. Das Bildungssystem hat ein Problem mit psychisch erkrankten Schülern und Lehrern und so weiter. Wenn ich jetzt investiere in zum Beispiel die Gesundheit um die Geburt herum erkrankter, psychisch erkrankter Mütter, dann spart mir das Jahrzehnte Geld. Da muss ich gar kein guter Mensch sein. Ich muss einfach verstehen, dass die Mutter und das Kind in den nächsten Jahrzehnten dem Staat Geld sparen werden, wenn es ihnen jetzt gut geht. Gesundheitssystem, Sozialsystem, Bildungssystem, Justizsystem, überall spart es Geld.
Also schon ein sehr vielschichtiges Problem auch.
Ja, so kann man das sagen. Das ist ein gutes Schlusswort.
Gibt es denn irgendwas, was du den Menschen gerne mitgeben würdest, die jetzt den Podcast hören?
Also, um mich zu wiederholen, behandelt jeden, der psychisch erkrankt ist, erstmal als Menschen, nicht als der Kranke. Seid euch klar, dass alle, also ich und die das Interview hören, mit dem Thema psychische Gesundheit zu tun haben. Das ist für uns alle eine lebenslange Aufgabe, uns auf diesem Kontinuum zu bewegen, dass wir einigermaßen gut zurechtkommen. Es gibt keine Trennlinie zwischen den Kranken und den Gesunden. Ja, und seid offen einfach für Kontakt, wenn ihr jemanden habt in eurer Umgebung, sei es nun privat oder Beruf oder Studium oder sonst was, der betroffen ist, dann geht ihm nicht aus dem Weg, sondern ja, seid einfach da, wenn die Person es braucht. Seid nicht irgendwie paternalistisch, also so, du arme Wutz, was kann ich für dich tun und so, sondern seid einfach ganz normal da. Ich glaube, um die Einsamkeit und Isolation zu verhindern, die häufig auch aus einer Erkrankung resultieren kann.
Dankeschön. Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort.
Ah. Absolut.
Ich dachte, deins war das schöne Schlusswort. Das ist sehr komplex.
Damit können wir auch einsteigen. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Kein Problem, ich danke euch.
Also, mein Name ist Nathalie Oechsle, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin. Ich bin Juniorprofessorin für Sozialpsychiatrie und forsche im Bereich Suizidprävention und Stigmatisierung. Und eins meiner Schwerpunktthemen ist eben auch dann Suizidstigma und die Konsequenzen von Suizidstigma für verschiedene betroffenen Gruppen und die Gesellschaft als Ganzes.
Wie kam es denn dazu, dass du dich für diesen Forschungspunkt entschieden hast?
Also ich interessiere mich schon sehr lange für psychosoziale Fragestellungen, für Psychologie. Ich hätte auch eigentlich gern Psychologie studiert, aber hatte den NC nicht. Habe dann so eine Mischung aus Sportwissenschaften und Gesundheitswissenschaften studiert. Da hatten wir schon auch immer so ein bisschen Psychologie, ja, aber jetzt nicht in so einem Maße, dass es mir irgendwie gereicht hätte. Habe dann im Master nochmal schwerpunktmäßig Public Health studiert und habe dann angefangen, mich so ein bisschen zu fokussieren auf Public Mental Health, einfach weil es mich interessiert hat. Ich fand es einfach spannend zu verstehen, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich eben nun mal verhalten. Das war jetzt die erste Grundlage irgendwie, die diese Welt für mich so geöffnet hat. Und dann war es eben auch so, dass meine Mutter psychisch erkrankt war, lange Zeit, ohne klare Diagnose und ist dann auch durch Suizid gestorben. Und das hat halt für mich auf jeden Fall auch nochmal so die Thematik Suizid geöffnet, weil ich war damals schon so in der Wissenschaft unterwegs und habe dann ganz intensiv angefangen, wissenschaftliche Texte zum Thema zu lesen und habe halt gemerkt, dass es einfach sehr viel häufiger ist, als man annehmen würde, dass es ein krass tabuisiertes Thema ist. Und das hat ja irgendwie so meine Neugierde geweckt. Also je weniger man über eine Thematik weiß, irgendwie umso interessanter finde ich die. Also so Tabuthemen ist irgendwie eh mein Ding. Und klar, durch diese persönliche Erfahrung ist das Interesse nochmal deutlich mehr gestiegen und auch die Motivation, da irgendwie jetzt was zur Suizidprävention beizutragen.
Neben den persönlichen Aspekten, was motiviert dich noch? Ist da was?
Ja, also Forschung hat mich von Anfang an deswegen fasziniert, weil ich bin Mensch, ich mag, wenn Dinge aufgeräumt sind und klar sind. Und das macht man in der Forschung. Also du triffst da auf eine Fragestellung, auf irgendwas, was ungeordnet und unklar ist. Und durch deine Arbeit bringst du da eine Ordnung rein. Also du hast irgendwie einen Datensatz mit ganz, ganz vielen Zahlen und du verstehst erstmal gar nichts. Und nach ein paar Wochen Arbeit kommt da so eine Klarheit rein. Und das finde ich, ist ein total befriedigendes Gefühl. Und das macht mir einfach viel Spaß, da irgendwie ja, meine eigene Neugierde auch irgendwie zu befriedigen. So, und deswegen macht mir Forschungsarbeit Spaß, mich irgendwie reinzufuchsen in ein Thema, das ich vorher nicht verstanden habe.
Das ist eine schöne Motivation.
Ja, ja, ja. Ja, und ich glaube, ich meine, so ein bisschen ist es natürlich auch, wenn, das passiert jetzt nicht so oft, aber manchmal ist es schon so, dass gerade im Austausch mit Betroffenen irgendwie, dass die dankbar sind, dass man sich der Thematik annimmt und denen zuhört und so. Und das ist natürlich auch ein mega gutes Gefühl. Also so, dass man irgendwie was macht, was zumindest für ein paar Leute irgendwie was bringt.
Jetzt haben wir den Begriff Stigmatisierung benutzt. Wie würdest du das jemandem erklären, also mit einem Laien, relativ einfach, um es greifbar zu machen?
Ich erkläre das gern so, dass wir Menschen grundsätzlich, und das tun wir alle, dazu neigen, unseren Gegenüber und vor allem den Gegenüber, den wir nicht so gut kennen, in Schubladen einzusortieren. Also alle Merkmale, die wir wahrnehmen. Wie groß ist jemand? Welche Haarfarbe? Welche Kleidung trägt die Person? Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Alt, jung, alles, was wir so über die Person auf die Schnelle irgendwie wahrnehmen können oder uns vielleicht auch durch irgendwen schon mal gesagt wurde, nehmen wir und stecken die Person auf Grundlage dieser Eigenschaften in verschiedene Schubladen, die mit Erwartungen verknüpft sind, wie die andere Person so tickt. Und das machen wir nicht, weil wir irgendwie böse sind oder so, sondern weil uns das die soziale Interaktion sehr erleichtern kann. Wir wissen dann, was wir zu erwarten haben, was wir vielleicht sagen oder vielleicht auch nicht sagen sollten, weil es da irgendwie zu Reibungen kommen könnte. Und es ist halt leider so, dass wir gerade gegenüber Minderheiten, die uns ja eher fremd sind, dazu neigen, die in Schubladen zu stecken, die mit so negativen Erwartungen an diese Person verknüpft sind. Und das machen wir deswegen, weil wir uns selber tendenziell immer lieber ein bisschen aufwerten und die anderen, die wir nicht so gut kennen, eher ein bisschen abwerten. Jetzt auch nicht bewusst, sondern das ist halt ein unterbewusster Prozess, der in uns abläuft. Und dadurch kommt es dann eben dazu, dass gerade Minderheiten systematisch abgewertet werden, negativ betrachtet werden, von der Mehrheit entsprechend reagiert wird und sich die Chancen der Minderheiten in Bezug auf Bildung, Arbeit, Wohnungssuche, aber auch so im direkten sozialen Miteinander dazu Schwierigkeiten kommt und das ist dann die Stigmatisierung.
Wie zeigt sich denn Stigmatisierung im Alltag ganz praktisch?
Genau, also ich habe jetzt schon so ein paar Beispiele gesagt. Menschen, die stigmatisiert werden, die spüren das natürlich so im Miteinander, dass vielleicht komisch reagiert wird auf sie, dass sie irgendwie ausgegrenzt werden, werden irgendwie nicht mehr eingeladen zu irgendwelchen Events. So weitere Familie zieht sich irgendwie zurück, Freunde melden sich nicht mehr und das spüren die natürlich. Es kommt auch, wenn man jetzt irgendwie an seinem Arbeitsplatz offenlegt, dass man eine psychische Erkrankung hat oder Erfahrung mit Suizidalität, ist nicht immer so, dass das negative Konsequenzen haben kann, aber kann eben doch auch negative Konsequenzen haben. Nicht alle Arbeitgeber sind da verständnisvoll, nicht alle Kollegen, Kolleginnen sind da verständnisvoll. Das ist jetzt mal so das, was so von außen auf die Betroffenen zukommt. Auch zum Beispiel, dass Behandelnde nicht mehr so unterstützend reagieren, wie sie gegenüber Patienten reagieren, die keine psychische Erkrankung haben. Also es gibt Forschung, die zeigt, dass Personen mit psychischen Erkrankungen früher sterben, auch deswegen, weil sie im Gesundheitssystem schlechter behandelt werden als Patienten, die keine psychische Erkrankung haben. Und das Stigma wirkt natürlich auch auf die Betroffenen selbst. Also wenn man jetzt eine psychische Erkrankung hat oder auch irgendeine andere stigmatisierte Identität, man ist sich ja der Vorurteile auch bewusst. Und es kann halt auch dazu kommen, dass man sich dadurch dann auch selbst abwertet. Also dass man selbst den Vorurteilen dann irgendwann auch zustimmt und irgendwie denkt, ja, ich müsste mich ja nur irgendwie zusammenreißen, mehr anstrengen, dann würde es mir ja schon besser gehen. Also das Selbstwertgefühl leidet, Schamgefühle können entstehen. Auch sozialer Rückzug, wenn man Angst hat davor, negativ behandelt zu werden. Bei Suizidalität ist auch das Problem, dass dann oft Suizidgedanken nicht offengelegt werden, wenn man Angst hat, dass irgendwie negativ reagiert wird. Und das ist natürlich gerade im Bereich so psychische Gesundheit dann ein total großes Problem. Wenn man nicht offenlegt, dann kann man halt auch keine Unterstützung kriegen. So.
Und das heißt auch, es ist aktive Arbeit, dieses Selbststigma dann auch abzubauen.
Ja, total. Ja, 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 ja. Und das ist meistens so, dass man da auch Unterstützung bei braucht von anderen. Mhm. Also irgendwie gute soziale Kontakte zu haben, die da bleiben, die nicht weggehen, die einem zeigen, dass die eigenen Ängste, die man hat, dass sie nicht real werden. Die Befürchtung, dass man irgendwie alleine ist, sobald man offenlegt, dass man da irgendwie gute soziale Kontakte an seiner Seite hat und auch, ich meine ja, therapeutische Unterstützung kann natürlich schon auch helfen, so arbeiten im Selbstwertgefühl und so.
Das heißt, das sind schon ganz wichtige Maßnahmen gegen Stigmatisierung, die man machen kann. Was kann ich jetzt auf der einen Seite noch für jemanden tun, der betroffen ist?
Wenn du jetzt jemanden kennst?
Ja.
Ja. Also ich glaube, dass halt dieses Dableiben total wichtig ist. Ja, es gibt schon auch Situationen, wo dann Betroffene einen irgendwie so nicht da haben wollen, aber dass man da trotzdem immer wieder signalisiert, dass man da ist und so spiegelt, ja, dass die Befürchtung sich nicht bewahrheiten. Ich glaube auch, dass es hilft, wenn man diese Stigma-Mechanismen erklärt und so sagt, schau, ich verstehe, dass du dich gerade so fühlst, aber das ist erstmal nur dein Gefühl, dein Gedanke. Es gibt da diesen Mechanismus, es gibt Stigmatisierung und du musst dich nicht dafür schämen, dass du eine psychische Erkrankung hast oder dass du Suizidgedanken hast, du kannst da nichts dafür. So. Also dass man, wenn man da so ein bisschen so Wissen vermittelt. Ich glaube, das kann die Gefühle nicht ganz nehmen, aber das kann schon helfen, die besser einordnen zu können, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so stark sind. So. Als erster Schritt, dass vielleicht dann auch die Erkenntnis reifen kann, dass man davon betroffen ist, dass man sich vielleicht entsprechend Unterstützung sucht, dass man gegenüber seinem Therapeuten, seiner Therapeutin anspricht, dass man da ein Problem hat. Also das ist auch, ich glaube auch viele Therapeuten haben das nicht so auf dem Schirm, dass es schon auch eine Thematik ist, die man in der Therapie bearbeiten kann und sollte.
Was denkst du, gibt es spezifische Unterschiede zwischen Suizidstigmatisierung, Suizidstigma an sich, also und Stigmatisierung psychischer Erkrankungen?
Also die Mechanismen sind schon die gleichen, was ich vorher erklärt habe mit den Schubladen und so. Aber es ist schon so, dass die betroffenen Personengruppen sich nicht hundertprozentig überschneiden, weil nicht jede Person, die Suizidalität erlebt, hat eine psychische Erkrankung. Das ist zwar sowas, was immer so angenommen wird, aber das ist nicht per se so. Und es ist halt auch so, dass von Suizidstigma zum Beispiel auch Menschen wie ich, die einen Angehörigen durch Suizid verloren haben, betroffen sind. Deswegen ist es schon die Unterscheidung des Konzepts macht schon Sinn und auch die Vorurteile unterscheiden sich. Also Menschen, die Suizidalität erleben, denen wird ja oftmals unterstellt, dass sie zum Beispiel feige sind oder egoistisch und das sind jetzt nicht so Merkmale oder Eigenschaften, die man so ganz typischerweise in der Person zum Beispiel mit einer Depression unterstellen würde. Also es sind schon nochmal ganz eigene Vorurteile oder auch so. Es gibt schon immer noch auch so dieses, dass es irgendwie was Sündhaftes ist. Irgendwie ein Verhalten, das man nicht tut und eine psychische Erkrankung wird schon als was gesehen, das passiert einem. Suizidales Verhalten ist was, das tut man. Da hat man sich irgendwie schuldig gemacht. Und da sehe ich schon konzeptuell auch einfach Unterschiede. Und was auch wichtig ist, zu berücksichtigen, wenn wir jetzt dran denken, wie könnte man Stigma in der Gesellschaft abbauen, dann ist es bei Suizidstigma schon so, dass man vorsichtiger sein muss. Weil es schon auch Aspekte von Stigma geben kann, die Suizide wieder verhindern. Also man sieht es in asiatischen Ländern zum Beispiel, ich glaube in Japan ist es ganz stark so, da ist Suizid sehr normal. Also da ist es kulturell einfach was, was ziemlich akzeptiert ist und deswegen haben die auch sehr hohe Suizidzahlen. Und da ist überhaupt keine Diskussion da, ob man Suizidstigma abbauen sollte, sondern da sagen die, ja, vielleicht sollten wir Suizidstigma eher ein bisschen fördern. Ich glaube, dass das, ja, ich weiß nicht, ob das so ein sinnvoller Weg ist. Ich glaube nur, dass man bei so Interventionen aufpassen muss, dass man eben ganz klar Interventionen entwickelt, die sich darauf fokussieren, dass sich die Einstellung gegenüber den Personen verbessern, aber es trotzdem nicht zu einer Normalisierung von Suizid kommt. Und da muss man, wenn man jetzt die Stigmatisierung psychischer Erkrankung abbauen möchte, ja überhaupt nicht aufpassen. Also da gibt es diese Unterscheidung nicht Person und Phänomen. Da kann man ganz einfach Stigma abbauen, ohne irgendwie da negative Effekte berücksichtigen zu müssen. Und deswegen ist halt auch, ist es so schwierig, also in der Intervention zu entwickeln, die Suizidstigma abbaut, weil man, also wir wissen es noch nicht, wie das funktionieren kann, dass wir quasi nur das Positive bekommen, ohne das Negative mitzunehmen.
Dann jetzt hast du schon die Interventionen für den Abbau in der Öffentlichkeit angesprochen. Wie könnte so eine Intervention denn aussehen? Was wäre wichtig, um Suizidstigma in der Öffentlichkeit abzubauen?
Also man nimmt an, dass es eine Kombination aus Wissensvermittlung und aber auch Kontaktherstellung sein könnte, die funktioniert. Das heißt also einmal so Mythen abbauen, also zum Beispiel, dass es nicht Suizidalität triggern kann, wenn man jemanden fragt, ob er Suizidgedanken hat. Das ist so ein weitläufiger Mythos. Oder ja, wenn jemand Suizidalität offenlegt, dann ist es ja eh nie ernst gemeint oder so. Und dass man darüber aufklärt, da gibt es nämlich ziemlich viele falsche Annahmen. Oder auch Informationen über Anlaufstellen, also wo kann man sich Hilfe suchen und so. Aber um wirklich an Stigmatisierung ranzukommen, was ja schon was sehr Emotionales ist. Die Vorurteile, die man hat, sind meistens mit Emotionen verknüpft, wie Ängste zum Beispiel. Und da ist es halt über Wissen kommt man da nicht so gut ran, sondern da muss man auch wieder über was Emotionales gehen und das schafft man durch die Herstellung von einem Kontakt mit einer betroffenen Person, die möglichst ja auch eine emotionale Komponente haben sollte. Also, dass man Mitgefühl entwickeln kann, dass man sich irgendwie identifizieren kann mit der Person, die da von ihren Erfahrungen spricht. Das wäre gut, ist aber nicht ganz einfach, weil es schon auch so ist, dass gerade die Menschen, die viele Vorurteile haben, nicht sonderlich offen gegenüber Betroffenen sind. Und dann diese Interventionen halt meistens auch nur die erreichen, die sowieso schon relativ unterstützend und offen eingestellt sind. Also da gibt es noch viel zu tun. Es ist ehrlich gesagt, gibt es da viel zu wenig Forschung.
Was siehst du denn noch so als Hürden in der Anti-Stigma-Arbeit? Vielleicht auch die dir begegnet sind?
Also mein Eindruck ist schon, dass die Relevanz nicht so hoch eingeschätzt wird, so von Geldgebern, aber auch von anderen Forschenden. Also da geht es halt, in der Forschung geht es schon meistens um Dinge, die irgendwie klar messbar sind, also irgendein Blutwert oder irgendwie sowas. Und Stigma ist halt was, ja, wir können das nicht wirklich gut messen. Wir haben halt irgendwelche Fragebögen, von denen wir annehmen, dass sie Stigma messen, aber womit sollen wir es vergleichen? Wir wissen es ja nicht wirklich. Und deswegen wird das halt so ein bisschen, ja, die Relevanz nicht so hoch gesehen, entsprechend die Gelder nicht fair irgendwie verteilt. Ich sehe auch, also dass so, was ich glaube ich voll wichtig fände, ist so, dass es bessere Strukturen, eine bessere Vernetzung gibt irgendwie, dass wenn man irgendwie eine Intervention hat, von der man weiß, dass sie funktioniert, dass die irgendwie an die Leute dann auch rankommt. Also das ist, wir haben oft irgendwie jetzt gerade, wenn wir in Würde zu sich stehen irgendwie, denkt an die Intervention, dann so das Problem, okay, wie kommen wir denn jetzt an die Betroffenen ran, dass die überhaupt erfahren, dass es diese Studie oder diese Intervention gibt, die ihnen echt helfen kann. Und wenn es da bessere Vernetzung irgendwie gäbe, das sehe ich zum Beispiel in den USA, da ist so diese Community-Arbeit, die Communities untereinander sind viel besser vernetzt, viel mehr ehrenamtliches Engagement und so als bei uns. Das wäre gut, aber das ja, kriegt man jetzt halt auch nicht so leicht hin.
Ich hätte noch eine Frage. Du hast vorhin erwähnt, dass die Forschenden, die Geldgebenden die Relevanz von Suizid Stigma nicht so hoch einschätzen und deswegen eben auch noch nicht so viel Forschung gibt, könnte man das nicht schon auch als Stigma bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also genau, das ist dann quasi strukturelle Stigmatisierung oder strukturelle Diskriminierung, dass es halt einfach ganz systematisch irgendwie Abläufe gibt, dass irgendwie Leute, die anderweitige Forschung machen, irgendwie besseren Lobbyismus haben oder so.
Jetzt haben wir viel über Hürden gesprochen und auch so diese Vernetzung mit der Community, dass das super wäre, aber halt nicht so schnell umsetzbar. Gibt es irgendwelche essentielle, nächste notwendige Schritte, die vielleicht greifbarer sind?
Also jetzt für Suizidstigma müssen wir erstmal wissen, ob wir es abbauen dürfen, ohne dass es negativ ist. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal total wichtig. Vor allem, weil ich schon den Eindruck habe, dass so ja, dass da gerade eigentlich so ein Momentum da wäre, zu sagen, okay, jetzt gibt's mal irgendwie eine breite, deutschlandweite Kampagne oder sowas. Also, dass wir da das Wissen aufbauen und dann im nächsten Schritt es dann aber auch gleich umsetzen. Weil das ist auch was in der Stigma-Forschung zu oft passiert ist, so dass man immer nur so forscht und forscht und forscht, aber halt nie was macht. Also da, das Machen ist halt auch viel teurer als das Forschen. Mhm. Und dafür sind dann meistens die Gelder nicht da.
Ja, das war ein spannendes Interview.
Ich habe sehr viel gelernt, ja.
Ich auch.
Ja, das freut mich.
Auch viel Neues noch erfahren.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das ganze Wissen, das du mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Und auch deine Offenheit.
Ja, sehr gerne. Ja, total. Überhaupt nicht verständlich.
Vielen Dank.
Wir sind Menschen wie ihr auch. Wir studieren, gehen arbeiten, haben unterschiedliche Hobbys und treffen Freunde.
Wir lachen, wir weinen, wir leben.
Mir geht's gerade psychisch nicht so gut.
Lach doch mal.
Stopp!